Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 6, Vers 36 bis 42. Lukas 6, Vers 36 bis 42. Da sagt Jesus: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt werden. Sprecht frei, so werdet ihr freigesprochen werden. Gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit welchem Maß ihr messt, mit dem wird euch wieder gemessen werden. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über die Meister. Jeder aber, wenn er ganz vollendet ist, wird nur sein wie der Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Des Balkens jedoch in deinem eigenen Auge wirst du nicht gewahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter, der in deinem Auge ist, herausziehen, wenn du selber den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann magst du zusehen, dass du den Splitter herausziehst, der in deines Bruders Auge ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz kennen, werde, was du bist, werde, was du bist, oder auch erkenne, was du hast. Das ist ein Satz, der besonders für Christen gilt, werde, was du bist. Das heißt, in Christus, wenn ich ihn angenommen habe in meinem Leben, bin ich ein neuer Mensch geworden. Ich habe nämlich Jesus im Herzen. Mir ist sehr vieles geschenkt worden, und dieser Satz würde jetzt sagen, entdecke doch alles, was du in Christus hast und bist, damit du nicht unter dem Wert lebst. Diese Sätze, die Jesus hier sprach, sind vor Ostern gesprochen, zu den Leuten seiner Zeit. Ich würde sie gerne nach Ostern auslegen. Das heißt, einfach davon ausgehen, dass Jesus uns schon all das gegeben hat, was er hier fordert. Das ist das Schöne bei Gott. Gott verlangt nie etwas, was er uns nicht vorher schon gegeben hat. Das erste ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn ich Jesus in meinem Leben angenommen habe und weiß, dass er am Kreuz für mich starb, dann erfahre ich die ganze Barmherzigkeit Gottes, weil er nämlich mir zeigt, wie mein Leben aussieht in seinen Augen, dass er das eigentlich nicht akzeptieren kann, weil es doch in vielen seinen Maßstäben nicht entspricht. Aber er schenkt mir Barmherzigkeit, indem er mich annimmt, trotz meiner Fehler. Und bei Ihnen ist es ganz genauso. Und deshalb sagt er, gut, wenn du diese Barmherzigkeit erfährst, dann sei doch bitte auch zu anderen Menschen barmherzig. Jemand übersetzte das Wort barmherzig mal mit warmherzig. Das ist keine Temperamentfrage, es gibt ja so warmherzige Temperamente, sondern eine Frage, wie Gott einen Menschen führt, um auch vielleicht einmal Gnade für Recht zu gewähren und sein Herz zu öffnen. Barmherzig heißt nicht gutmütig. Es gibt ja manche Leute, die werden zumindest teilweise sehr geachtet, weil sie so gutmütig sind. Wenn man was von denen will, kriegt man das immer. Sie sagen selten nein, sie geben fast immer nach. Gutmütigkeit hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Gutmütigkeit ist ein Zeichen meistens von Schwäche, dass einer innerlich zu schwach ist, um Nein zu sagen, um sich abzugrenzen, um das zu tun, was sinnvoll wäre, statt immer nur nachzugeben, während Barmherzigkeit ein Zeichen von innerer Liebe und Stärke ist. Seid barmherzig, warum? Weil ihr Barmherzigkeit erfahren habt. Ja, und dann richtet nicht. Richten macht ja jeder ganz gerne so, dass er andere Leute so diese Fehlersuche, was die alles nicht so können wie man selbst und was da alles schief läuft, das herauszufinden und dann auch hervorzuheben. Wir sollen nicht richten. Warum? Weil wir auch von Gott nicht gerichtet werden, wenn wir an Jesus glauben. Als Jesus am Kreuz starb, stand schon im Alten Testament bei Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Richten heißt ja, dass jemand verurteilt wird und dann ein Strafmaß zugesprochen bekommt. Und wenn Christus an meiner Stelle gestorben ist, an meiner Stelle verurteilt worden und hat von Gott das Strafmaß bekommen, das er eigentlich mir zudachte. Er hat dieses Gericht getragen, indem er den Tod auf sich nahm. Insofern steht im Johannesevangelium, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, er kommt nicht ins Verdammungsgericht Gottes. Ein Christ kommt nicht in das jüngste Gericht. Warum? Weil Christus schon gerichtet wurde für seine Sünde. Insofern kann jeder Christ sagen, Jesus hat das Gericht mir abgenommen und dann wäre die Folge, dass wir auch nicht richten sollen. Jeder kennt sich ganz gut und weiß, dass er ganz gerne andere Leute richtet. Woher kommt es eigentlich? Ich denke, es kommt daher, in 1. Mose 3 sagt die Schlange zu Eva, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, der Mensch möchte die Rolle Gottes übernehmen und Gott ist ja auch Richter. Und deshalb spielen wir uns so auf, als ob wir zu richten hätten. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, nach eurem eigenen Maßstab werdet ihr Leute verurteilen oder auch annehmen. Wobei das ja erstaunlich ist, wie schnell sich so ein Maßstab verändert. Denken Sie an unsere neuen Bundesländer, da wurde vor wenigen Jahren noch jemand hochdekoriert, wenn er einen an der Mauer erschossen hat, so ein Republikflüchtling. Bekam Belobigung, wurde wahrscheinlich zwar woanders hin versetzt, aber er wurde ausgezeichnet und jetzt wird er angeklagt. Einfach der Maßstab hat sich geändert für das Richten und je nachdem, was das so für ein Maßstab so in diesen Computer reingeschoben wird, kommt eben ein anderes Ergebnis dabei heraus. Wir sollen nicht richten, weil Gott auch unser Gericht auf sich genommen hat. Nicht richten heißt nicht, dass wir immer schweigen sollen, sondern wir sollen sehr wohl uns ein Urteil bilden und auch Dinge und Beziehungen beurteilen können. Wir sollen sogar unterscheiden lernen. Und das ist natürlich ein enger Grad, ob ich eine Sache richtig beurteile und einordne oder ob ich jemanden richte und damit wegschiebe. Beurteilen heißt, dass ich auch einmal Nein sagen kann, dass ich mich auch abgrenzen kann und sage, das ist nichts für mich oder auch für die Leute, die mir anvertraut sind. Das gehört sicher dazu. Es ist gut, wenn uns Gott dabei führt und ein richtiges Urteilsvermögen schenkt. Also richten im Sinne einer negativen Distanz, dass ich mich über einen stelle, ist verboten, weil mein Gericht von Jesus genommen wurde. Urteilsvermögen ist erwünscht und auch geboten. Und dann heißt es, sprecht frei. Das ist sicher wichtig. Als ich Christ wurde, habe ich den größten Freispruch in meinem Leben empfangen. Im Römerbrief steht Kapitel 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht gesprochen werde, ohne Werke des Gesetzes. Das heißt, wenn jemand Christ wurde, ist er in Gottes Augen gerecht gesprochen worden. Es ist ein Unterschied, ob ich gerecht bin in meinem Verhalten oder ob ich gerecht gesprochen werde. Ich wurde gerecht gesprochen, warum? Weil mir Christus seine fehlerfreie Art geschenkt hat, seine Gerechtigkeit. Luther sagte, er hat meine Lumpen genommen und ich habe seine Feierkleider bekommen. Wir haben einen Tausch betrieben. Er wurde wie ein Sünder behandelt von Gott und ich werde wie ein Gerechter behandelt, weil ich die Stelle von Jesus bei Gott, ja, wie soll ich das sagen, übernehmen dürfte. Ich kam an seine Stelle und er an meine. Ich bin gerecht gesprochen. Also freigesprochen von der Schuld in meinem Leben und deshalb sollen wir auch andere Menschen frei sprechen. Das heißt, wenn jemand sie benachteiligt hat, wenn jemand ihr Leben ein Stück weit eingeengt hat, dann kann man in Hass und Ärger oder Bitterkeit weiter an ihn denken oder man kann ihn freisprechen, nicht indem ich hingehe und sage großzügig, ich vergebe ihn, das würde ich nicht tun, es sei denn, dass er mich darum bittet, aber ich würde es Gott sagen, lieber Vater, ich vergebe ihm. Und dann habe ich ihn auch freigesprochen und bin auch selbst dabei frei geworden. Ja, dann heißt es, gebet, so wird euch gegeben werden. Wenn jemand Christ wurde, hat er die größte Gabe empfangen, die es überhaupt gibt. Sie kennen diesen Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist die größte Gabe, die es überhaupt gibt, dass Gott seinen Sohn gab, Und wenn ich Christ werde, empfange ich ja diesen Sohn sogar in meinem Herzen. Ich habe also die größte Gabe empfangen, dazu das Geschenk des ewigen Lebens. Und dann ist alles andere, was ich im Leben gebe, eigentlich nur Antwort oder Dank. Ich kann ja Gott nichts schenken, was ihm nicht sowieso schon gehört. Ich kann ihm mein Leben geben. Jede Form von Mitarbeit erfordert die Gabe von Zeit, von Fantasie, von Kraft, vielleicht ein Opfer an Bequemlichkeit. Und dann hat Gott uns natürlich auch Geld anvertraut, das wir auch als Gabe einsetzen können, zum Segen für viele. Jeder von uns hat ein Talent bekommen, meistens sogar mehrere, die ich einsetzen kann für Gott oder auch nur für mich selbst. Es wäre schön, wenn wir sie für Gott einsetzen, weil er sie dann zum Segen gebrauchen kann für andere. Gebet, so wird euch gegeben werden. Das ist sicher auch noch ein Geheimnis, das jeder, der gibt, erfährt, dass Gott sich nicht beschenken lässt. Das heißt, wenn ich ihm wirklich etwas zur Verfügung stelle, gibt er mir immer noch mehr zurück als das, was ich ihm gab. Das muss man einfach ausprobieren. Ich denke an einen jungen Pfarrer, den ich zwar nur als älteren Pfarrer kennenlernte, der mit seinem Gehalt nicht zurechtkam. Und seine Mutter schrieb ihm dann, weißt du, du solltest von diesem Geld etwas mehr weggeben, und dann kämst du mit dem Rest vielleicht besser aus. Er hat es getan und kam mit dem Rest besser aus. Das ist jetzt nur ein Punkt, kann sich sicher auch auf Zeit und vieles andere übertragen. Geben ist immer nur eine Antwort bei Gott. Ja, und dann heißt es, ist hier die Rede von Blindenführern. Das heißt Menschen, die behaupten, sie könnten andere führen, sie wüssten den Weg, aber nur mit ihnen zusammen in den Abgrund fallen. Das waren so die Führer zur Zeit Jesu, diese frommen Leute, die genau wussten, wie weit man am Sabbat gehen durfte, welche Last man tragen durfte und was man alles durfte und nicht durfte. Und Jesus sagt, ihr seid solche Spezialisten, die die anderen mit in den Abgrund ziehen, weil sie den Weg selbst nicht kennen. Jesus macht uns sehend, jeder, der Christ wird, bekommt geöffnete Augen. Jeder, der Christ wird, bekommt geöffnete Augen. Es ist manchmal erstaunlich, wenn man mit jemandem spricht und fragt, wie war das denn, ehe du Jesus kennenlerntest? Und viele sagen, oh, ich habe gegen dies oder jenes rebelliert, ich habe das abgelehnt, ich fand das zu extrem, zu fanatisch, zu, was weiß ich, zu eng oder irgendetwas. Und dann hat er Jesus kennengelernt und auf einmal sieht er das in einem ganz neuen Licht. Er hat geöffnete Augen und freut sich darüber. Und dann kann er ein sehender Führer werden, auch für anderen. Er kann einem Familienmitglied den Weg zeigen zu Jesus. Er kann vielleicht einen Klassenkameraden mitnehmen auf den richtigen Weg. Vielleicht werden durch seine Gebete Arbeitskollegen im Lauf von Jahren gewonnen. Auf jeden Fall kennt er den Weg jetzt, denn Jesus ist der Weg zu Gott und der Weg durchs Leben und kann andere mitnehmen. Blinde, Blindenführer gibt es jede Menge, auch unter uns. Nehmen Sie all die Anzeigen, wo irgend so ein Guru den Weg des Glücks bringt, wo irgendeine eine neue Psychotechnik für den inneren Frieden gefunden hat. Aber der Friede kommt ja nicht durch Psychotechnik, sondern letztlich durch Gott als Geschenk. Oder denken Sie an den größten Verführer der Neuzeit, an Lenin, der aus der Motivation des Hasses und des Widerstandes gegen den Staat Millionen von Menschen in den Abgrund geführt hat und immer noch führt. Es gibt kaum ein Land, das der Sozialismus nicht ruiniert hätte, wenn er die Macht übernahm. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber dann vielleicht liegen die Ausnahmen auch daran, dass man den Hintergrund noch nicht voll kennt und dann erst erfährt, was da alles gelaufen ist. Aber auch christliche Führer unserer Zeit können einem verführen. Nicht alles, was christlich heißt, ist auch mit Christus verbunden. Und deshalb müsste man Literatur und Fernsehansprachen und Beiträge solcher Art prüfen an dem Wort Gottes. Sonst ist man auch sehr schnell neben der Linie gelandet und geht den falschen Weg. Führer müssen sehend sein, sonst führen sie Menschen in den Abgrund. Ja, und dann heißt es, wir würden dem Meister ähnlich werden. Jünger würden so wie der Meister werden können, aber auch nicht besser als er. Das finde ich immer schön, wenn ein Mensch Jesus ähnlich wird, wobei jeder Christ da immer so ein bisschen Probleme hat, wenn er sagen würde, ich bin Jesus ähnlich, denn hätte er wahrscheinlich ein komisches Gefühl, wenn er das sagt. Und trotzdem ist er ihm manchmal ähnlich, wo man einfach spürt, da ist jetzt Jesus in ihm am Werk. Ein andermal merkt man wieder, du, das ist im Moment gerade nicht Jesus. Eben reagiert er voll selbst. Aber wir dürfen Jesus ähnlich werden. Und dann ist hier dieses Bild, was Sie kennen, von dem Splitter und Balken im Auge, was heißt, dass man nicht den Splitter des anderen herausziehen soll, solange man selbst einen Balken im Auge hat. Das ist natürlich nur ein Vergleich. Ich denke, diesen Balken in meinem Auge und in meinem Leben, den wurde ich ein Stück weit los, als Jesus an diesem Balken starb. Er hat diesen Balken, der Strafort für meine Sünde war, mit seinem Leben in Verbindung gebracht. Im Galaterbrief heißt es, Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er für uns zum Fluch wurde, denn verflucht ist jeder, der am Holz, am Balken hängt. Ich denke, da hat er das Wichtigste in meinem Leben bereinigt, indem er die Schuld an sich band, um mich davon zu lösen. Das heißt nicht, dass ein Christ fehlerfrei ist, und wenn er das meint zu sein, dann übersieht er gewöhnlich irgendwelche Schwächen, die anderen schon entdecken. Wir dürfen anderen Menschen helfen auch, nicht indem wir lieblos ihnen sagen, was da gerade nicht stimmt, aber vielleicht auch, dass sie entdecken, was in ihrem Leben sich verändern kann. Ein Wort von Pestalozzi, der einmal sagte, wenn du Menschen ändern willst, musst du sie lieben. Das ist sicher ein gutes Wort, was auch hier in diesen Hintergrund hinein passen könnte, Menschen zu ändern, dass auch sie fehlerlos werden, nicht durch Richten und das durch Distanz, sondern durch Liebe Gottes. Wobei wir sicher viele Dinge auch nicht besprechen, weil dazu auch Mut gehört, über unangenehme Dinge reden zu lernen und wir diesen Mut oft nicht haben. Jesus möchte uns sicher auch an der Stelle weiterführen, persönlich und auch als Gemeinde. Ja, der Einstieg war, werde, was du bist, entdecke, was du hast. In Christus habe ich Barmherzigkeit erfahren, deshalb soll ich barmherzig sein. In Christus habe ich erfahren, dass er sich richten ließ für mich, deshalb soll ich nicht mehr richten und brauche es letztlich nicht zu tun. Durch ihn wurde ich freigesprochen von Schuld, deshalb sollte ich auch anderen Menschen vergeben können. Ich habe die größte Gabe empfangen, als Jesus in das Leben kam. Deshalb wäre es sinnvoll, auch anderes weiterzugeben, egal was das ist, solange es gut ist. Er macht uns zu sehenden Führern, dass wir Menschen nicht auf eine falsche Fährte locken, sondern ihnen den Weg in die Ewigkeit öffnen und damit auch den Sinn des Lebens erschließen. Und er hat den größten Balken für mich selbst genommen aus meinem Leben. Darüber dürfen wir ihn loben und erwarten, dass Jesus uns führt. Keiner von uns ist fehlerfrei, Sie nicht und ich nicht. Wenn wir also einander kritisieren wollten, würden wir immer Ansatzpunkte finden. Wir würden aber auch Ansatzpunkte finden, wenn wir füreinander danken wollten. Und ich denke, dieses Danken ist dem Glauben mehr verbunden als das Kritisieren. Ein Zwischending zwischen beidem wäre die Fürbitte, dass ich einfach auch bitte, dass Jesus mich und auch Menschen weiterführt, verändert und einsetzt in seiner Liebe. Hab Dank, lieber Vater, dass du nie etwas forderst von uns, was du uns nicht vorher schon gegeben oder ermöglicht hast. So danken wir dir für das Geschenk der Barmherzigkeit in Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Gericht für unsere Sünde auf dich genommen hast. Wir danken dir, Vater, für diese größte Gabe deines Sohnes für uns und für das Geschenk des ewigen Lebens. Und möchten auch in unserem Leben offen werden, um das weiterzugeben, was du möchtest und empfiehlst. Wir danken dir für deine Vergebung und beten, dass wir frei werden, anderen zu vergeben, frei werden, deine Führung anzunehmen und auch in Liebe mit anderen verbunden zu leben. So segne uns persönlich und setze uns zum Segen. Amen.